Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo, hier sind wir wieder aus der Bauhütte, der Freimaurerinnen-Podcast mit Barbara.
Und Antje. Hallo Barbara.
Hallo Antje und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Diesen Monat wollen wir mal über das Thema Gegensätze und Polarität sprechen. Ich habe das mitgebracht, weil ich dazu eigentlich eine persönliche Auseinandersetzung habe, die, finde ich, vielleicht ganz schön stellvertretend ist, wie Freimaurerei auch funktioniert. Mir ist der in der Freimaurerei sehr schnell begegnet, dieser Begriff bei Gästeabenden, Vorträgen. Das heißt so diese Gegensatzpaare, Hell-Dunkel, Himmel-Erde, Geist-Materie. War das bei dir auch so?
Ja, also auch wenn man sich den Arbeitsteppich anschaut, fallen mir da einige Dinge ein. Aber unsere ganze Welt ist eigentlich geprägt von diesen Gegensatzpaaren, finde ich. Ja. Himmel und Erde, Gut und Böse. Also das, ich glaube, da sind wir ganz stark drauf geprägt, auf diese Gegensatzpaare.
Und es ist auch in der Freimaurerei an vielen Stellen immer wieder davon die Rede. Es kommt vor. Und wenn wir mal auf die Definition gucken, dann ist eigentlich eine harte Definition von Polarität, von allgemeiner Polarität, das Verhältnis der Gegensätzlichkeit zwischen zwei voneinander abhängigen, sich gegenseitig bedingenden Momenten oder Prinzipien. Wir benutzen das aber nicht richtig sauber, sondern wir benutzen das auch teilweise für etwas, was eigentlich Dualität ist. Das heißt entweder oder, sowas wie Geist und Körper. Das ist nicht Polarität, sondern es sind einfach zwei verschiedene unvereinbare Dinge in der Philosophie. Das heißt, das gestatten wir uns, diese Unsauberkeit zwischen diesen verschiedenen Konzepten, sondern wir sprechen wirklich über Gegensatzpaare und nehmen es mit der Definition mal nicht ganz so genau. Interessant ist, dass es dieses Konzept der Gegensätze oder Polarität in verschiedenen Kulturen gibt und hier auch in unserem Kulturkreis gibt es in Ägypten den ältesten Fund dazu. Das sind die sogenannten 12 Zwillingseigenschaften von ungefähr 2400 vor Christus. Und es klingt so, ich bin keine Expertin, aber das, was ich gelesen habe, klingt so, als gehört das so ein bisschen in so eine Priesterausbildung auch mit rein. Das heißt, da muss man sich dann schulen drin. Der da was lernt, der muss dann zum Beispiel die Unterschiede kennenlernen zwischen Gehorchen und Herrschen oder Demut und Selbstvertrauen oder nichts besitzen und über alles verfügen oder Vorsicht und Mut.
Also ich habe da jetzt so spontan an das Yin und Yang gedacht, dieses Schwarz-Weiß, die Dualität von Schwarz-Weiß, wo aber immer in dem anderen ja auch noch der Gegenpol innewohnt. Das ist mir sofort eingefallen aus der chinesischen Kultur.
Ja, das ist super, dass du das sagst. Der wesentliche Unterschied ist eben, wie du das schon mit andeutest, dass es da kein Kontrastieren gibt. Das ist kein unvereinbares Gegenüber. Und es gibt auch keinen besser oder schlechter, sondern das ist immer Teil des anderen. Also es gibt in den Konzepten eben eine klare Zuordnung, was ist Yin und was ist Yang, aber es gibt eben immer das Zusammengehören, also zwei wesensverschiedene Aspekte eines höheren Ganzen. Das heißt, die Einheit gehört dazu. Grundsätzlich, die ergänzen einander, diese Pole. Sie sind aber untrennbar miteinander verbunden. Und es gibt das eine nicht ohne das andere, so wie es kein Oben ohne das Unten gibt und kein Heiß ohne Kalt und so weiter.
Ja.
Das ist grundsätzlich anders, als wir das hier in unserer europäisch-abendländischen Tradition haben.
Also ich habe jetzt spontan da auch nochmal an das musivische Pflaster gedacht, was in der Freimaurerei ja zu vorhanden ist. Und da hätten wir diesen Aspekt ja auch mit Licht und Schatten, das zwingend zusammengehört. Denn das eine gibt es ohne das andere nicht.
Ja, in unserer Geschichte, in der abendländischen Geschichte, ist es dann aber eben anders weitergegangen erstmal, indem im alten Griechenland bei den Naturphilosophen, noch keine Naturwissenschaftler, aber vielleicht so Proto-Naturwissenschaftler sehr schnell die Ideen aufkamen, das zu kategorisieren. Also zum Beispiel die Frauen sind dann von Natur aus das schwache Geschlecht und sie sind dann eben am Ende nichts anderes als nicht ganz gelungene Männer. Philosophen auch wie Aristoteles haben dann auf diesen Gedanken weitergebaut und das führte am Ende dazu, dass Frauen zum Beispiel dann von allen politischen Entscheidungen ausgeschlossen wurden und das ist im alten Rom dann ja so weitergegangen. Das heißt, diese Tradition, es gehört eben nicht zusammen, sondern das eine ist immer irgendwie besser, ist ein antagonistischer Blick, der einen Herrschaftsanspruch irgendwie am Ende offensichtlich beinhaltet. Es ist schade, dass es so entstanden ist, aber daraus ist eben eine ganze Menge Übel entstanden. Ja. Und das ging ja dann in der Religion eigentlich so weiter. Und es gibt da einen ganz schönen, ist heute nicht unser Thema, aber es gibt einen ganz schönen Text im National Geographic, das können wir auch nochmal mit verlinken. Da geht es um Diskriminierung von Frauen. Woher kommt das Patriarchat? Und da zitiere ich einmal ganz kurz. Es prägte letztlich die gesamte christliche Welt. Es verschmolz alles zu einem System, in dem Religion, Philosophie und Wissenschaft die männliche Dominanz bejubelten. In ihrem Buch bezeichneten er und Scheik, das habe ich jetzt nicht ausgeführt hier, das kulturelle System, das Frauen von Natur oder von Gottes wegen aus als schlechtere und schwachere Wesen definiert, auch als patriarchale Matrix, kurz Patrix. Die Patrix wird von Regeln dominiert, die Frauen systematisch benachteiligen. Das erleichtert auch die Ausbeutung von und die Gewalt gegen Frauen. Und Simone de Beauvoir benennt dieses Phänomen bereits in den 1940er Jahren. Frauen sind in der Männerwelt nur das zweite Geschlecht.
Ja, ich meine, eigentlich ist das total verrückt, finde ich, wenn man sich das anschaut. Denn ich glaube, dass das auch ganz stark in unserer westlichen Welt den Blick auf Natur prägt. Dass das also nicht, dass die beiden Geschlechter nicht zusammengehören als das, was für Fortpflanzung nötig ist, was Zukunft schafft. Und in gleicher Weise wird jetzt auch der Mensch gegen die Natur gestellt. Und auch da wird völlig verkannt, dass der Mensch ja nur existieren kann, weil es die Natur um ihn herum gibt. Und diese Selbstverständlichkeit der Ausbeutung von Natur durch den Menschen ist sicherlich auch eine Folge dieses Denkens.
Ja, und zeigt eben auch, in welcher Intensität sich dieses Denken in alle Lebensbereiche fortgesetzt hat über eine sehr lange Zeit. Ja. Jetzt sind wir an vielen Stellen dabei, umzudenken, aber wir sind noch lange nicht da, diese Einheit von allem am Ende wieder wirklich so zu sehen und zu fühlen. Ich frage mich dann, wie verorte ich mich denn als Frau eigentlich in einer solchen Tradition? Also mit Anpassung oder mit Totalopposition? Und auch wenn wir als Freimaurerinnen in der Loge sind, stehen wir ja auch in einer Tradition, die ja aus diesem patriarchalen Blick, aus dem eben nicht gleichwertigen Wahrnehmen von zum Beispiel Mann und Frau entstanden ist. Und das ist das, was ich in der Loge am Anfang gehört habe. So dieses, es wurde eben zugeordnet, Frauen sind schwach. Und da ist dann noch der Mond dabei und das Aufnehmende. Und der Mann ist stark und aktiv und das die Sonne und das Kämpferische. Ja. Und da habe ich immer gedacht, Leute, ganz viele falsche Schubladen. Und ich kann mich, also ich habe da eine sofortige Totalopposition dagegen und frage mich dann, wie geht man denn damit um? Weil ich kann mich ja nicht aus der gesamten abendländischen Kultur heraushalten, weil ich finde, sie fußt auf dem falschen Grundgedanken. Und da können wir uns ja eigentlich dann auch dem bedienen, was sich in späterer Zeit entwickelt hat. In der Philosophie, auch im 18. Jahrhundert, wurde dann die Polarität weiter gedacht, auch mit der Dialektik. Es hat Fichte angefangen, dann gesagt, aha, es gibt dann also sowas wie eine These, eine Antithese, eine Synthese, haben wir auch wieder den Dreiklang, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Das war dann auch immer von Kant dann noch inspiriert, der hat ja auch immer gerne in Dreiheiten gedacht. Aber das ist eine tolle Idee, dann setzt man sich doch mal ein bisschen damit auseinander. Das heißt, wenn wir eine Spannung haben, in Polaritäten, das kann ja auch mal eine unangenehme Spannung sein, dann gibt es ja die Möglichkeit, neue Lösungskonzepte auch zu finden. Und ich habe mich gefragt, ja, ist ja dann eigentlich, wäre doch dann alles prima, Aber warum führt denn diese Polarität heutzutage in der Gesellschaft so häufig zu so destruktiven und exkludierenden Mechanismen? Warum sind wir denn nicht im Sinne der Dialektik zukunftsgewandt auf der Suche nach guten Synthesen?
Also ich habe jetzt eine ganze Menge Gedanken dazu. Einmal nochmal zu diesem patriarchal geprägten Blick. Ich denke, davon können wir uns alle nicht freimachen, weil wir eben in dieser Struktur aufgewachsen sind und das eben seit Jahrhunderten tradiert ist. Nichtsdestotrotz ist mit der Emanzipation schon viel erreicht worden und das ist jetzt nicht nur bezogen auf das Thema Frauen, sondern auch auf viele marginalisierte Gruppen wird dieser neue Blick des Neugehörtwerdens angestrebt und da sind wir auch einen Riesenschritt weitergekommen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich noch weit davon entfernt, eine wirkliche Gleichberechtigung zwischen Menschen hergestellt zu haben, sowohl als Unterschied des Geschlechts, aber auch natürlich im Bereich von Ethnien und vielen anderen Dingen, auch Handicap People und diese Dinge. Da müssen wir unbedingt weiter dran arbeiten, finde ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, hattest du vorhin mal kurz gesagt, solche Strukturen sind eben auch Machtstrukturen. Und Machtpositionen aufzugeben ist nichts, was Menschen gerne tun. Denn in der Regel haben sie ja nun erhebliche Vorteile dadurch, dass sie in der Position des Mächtigen sind und da eben auch den Thron angeben. Und von daher müssen wir das absolut einfordern, dass wir da den gleichen Raum bekommen. Und das ist ja letztendlich das Bestreben des Feminismus, ne, dass der gleiche Raum allen Menschen gegeben wird. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Ich glaube, unser Gehirn bevorzugt die Aufteilung von Welt in Polaritäten, weil es ist viel leichter zu verarbeiten, wenn man klare Strukturen pro oder contra hat. Und deshalb sind wir super schnell geneigt, eben Schubladen zu öffnen, bestimmte Dinge dort hinein zu verfrachten, um uns einen Überblick zu schaffen und da ja für uns die Welt eben zu strukturieren. Und dass das nicht unbedingt günstig ist, gerade jetzt in einer hochkomplexen Welt, wo es wirklich darum geht, Zukunftsperspektiven zu entwickeln, das merken wir praktisch täglich.
Da würde ich aber nochmal die Lanze brechen für die Dreizahl, also wer mag, kann gerne die Folge nochmal anhören, weil da hatten wir ja auch festgestellt, dass der Mensch eine große Affinität hat zu Dreierkombis. Ja. Das heißt, im Sinne der Dialektik wäre es dann ja vielleicht auch möglich, diese beiden Pole, diese Gegensätze weiterzudenken und nicht sofort eine Schublade gut, schlecht, hilft mir nicht. Ich profitiere nicht, aufzumachen und das Thema abzuhaken. Also das würde ich mir da sehr wünschen. Und wir haben ja auch schon in verschiedenen Folgen bei ganz unterschiedlichen Themen darüber gesprochen, wie auch Digitalisierung, soziale Medien und so weiter das Binäre so anschärfen, indem sie es quasi belohnen, wenn man eine sehr starke Kontrastierung macht zwischen zwei Gegenpolen, bis dann eben auch differenzierte Positionen reduziert werden auf zwei, nämlich dafür oder dagegen. Und das halte ich für eine ganz, ganz schwierige Entwicklung, gerade in einer Welt, die aus vielerlei Gründen immer komplexer wird. Da gehen diese einfachen Antworten, das Aufteilen in zwei Gegensatzpole, funktioniert einfach nicht mehr.
Ja.
Und ich würde vielleicht auch sagen, es ist auch etwas, wo jeder Einzelne von uns sich ja vorhüten kann, sich so leicht auf diese Gegenpole, der Versuchung zu erliegen, sich so schwarz-weiß auf Dinge festzulegen. Da geht es dann eben, also dann erkennt man vielleicht auch schneller, wenn es in Konflikten oder Themen, schwierigen Themen eigentlich um Identitäten geht.
Also genau, wo du jetzt gerade Konflikt sagst, in der Konfliktforschung ist das ja genau ein zentraler Punkt, dass man nämlich die einvernehmliche Lösung von Konflikten bevorzugt. Dass also die beiden Pole praktisch den Möglichkeitsraum aufspannen für etwas Neues. und dass da eben im gemeinsamen Diskurs dieses Neue erschaffen werden muss, wo dann beide Parteien mit zufrieden sein können. Das wird in der Konfliktforschung dann eben als Win-Win-Situation beschrieben und das zeigt, dass es ein viel stabileres Gebäude von Frieden aufbaut, als wenn sich eine Partei durchsetzt, weil dann immer wieder es zu Auseinandersetzungen kommt, weil ja der eigentliche Konflikt nicht aufgelöst ist.
Sehr richtig. Und ich glaube, wir können grundsätzlich sagen, in der Beschäftigung mit Gegensätzen und Polaritäten am Ende ist es eine Haltungsfrage. Wenn wir jetzt nicht gerade über sowas wie Sonne und Mond reden oder ja, also wenn es um Themen geht, die vielleicht auch schwierig sind, es ist am Ende eine Haltungsfrage. Und ich kann mir erlauben, mit einem positiven und entwicklungsorientierten Blick auf Polaritäten zu blicken. Ich muss mich nicht binär reduzieren. Und dann entsteht eben auch eine Chance auf Entwicklung und Wachstum, wenn ich in der Lage bin, diesen Widerstand, den ich habe, eine Anpassung, die irgendwo gefordert wird, mich da auseinanderzusetzen und da so ein Zusammenspiel zu erlauben. Und ich muss auch hier mal wieder aus meiner Komfortzone raus und mich auseinandersetzen mit Dingen, die ich dann vielleicht doch manchmal gerne binär in eine Schublade gepackt hätte. Und es gibt, habe ich vor einiger Zeit mal in einem historischen Text gelesen, ich habe vergessen genau, was es war, aber da wurde gesagt, die Welt ist ein Ort antagonistischer Auseinandersetzung. Das kennen wir alle aus Filmen, die wir gucken, irgendwelchen Heldenepen. Aber für meine Welt möchte ich das gar nicht. Ich kann es in der großen weltpolitischen Konstellation nicht verhindern als einzelner Mensch, aber ich kann mein eigenes Umfeld versuchen, mit dem wenigen, was ich ausrichten kann, nicht so zu sehen wie einen Ort der antagonistischen Auseinandersetzung. Dieser Satz, der kommt mir, seitdem ich den gelesen habe, ständig wieder in den Kopf, weil ich glaube, der ist sehr wahr.
Ja.
Aber ich frage mich, was hat das für eine Konsequenz für mein ganz privates Sein?
Ja, wenn das die Haltung ist, mit der man auf Welt guckt, dann kann es immer nur Gewinner und Verlierer geben.
Genau.
Und da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, das kann ja nicht unser Anliegen sein. Und vor allen Dingen führt das ja nicht nur dazu, dass Konflikte nicht gelöst werden, sondern das führt vor allen Dingen auch dazu, dass ich durch den anderen in keinster Weise bereichert werden kann, dass also meine eigene Entwicklung auch gehemmt wird in dieser Form. Und da muss ich dann an unsere Loge denken. Dadurch, dass so viele verschiedene Frauen ganz unterschiedliche Themen in die Loge einbringen und wir diesen Themen dann eben auch zuhören, können wir selber wachsen. Und das geht eben bei dieser anderen Haltung überhaupt nicht.
Ja, und das erfordert eben aber eben, wie du sagst, eine Haltung, das auch zuzulassen. Und ich denke auch, wir haben in der Loge ja und in der Freimaurerei generell schon auch die Aufgabe, das Trennende nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern das Verbindende zu stärken oder zu suchen. Und ein Gedanke, den ich dann auch noch habe, der mir da auch sehr gut gefällt in dem Zusammenhang mit Loge, wir lernen ja aus jeder Aktion. Das kann auch Sprache sein, denn jede Aktion erzeugt ja eine Reaktion und auch das ist ja ein Gegensatzpaar, ein sehr schönes, sehr interessantes mit vielen Lernfeldern und es wächst vielleicht, gerade wenn ich über Dialog mit anderen nachdenke, wächst eben auch die Erkenntnis, dass die Gegenpole als Extreme doch selten sind zwischen Menschen, sondern dass in der Realität sie eher doch zusammenhängen, vermischt sind, nicht so sauber getrennt sind und es nicht ganz so einfach ist, zu sagen, richtig und falsch.
Ja, und das ermöglicht uns auch von diesem Gedanken wegzukommen, dass man Menschen gleich immer bewertet. Dass man also wirklich eher guckt, was sind denn hier Standpunkte, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo steht der eine vielleicht etwas weiter links auf der Skala und der andere etwas weiter rechts, aber wo wir eben keinerlei Wertung über den Menschen an sich abgeben, sondern uns als Mitmenschen eben gegenseitig akzeptieren und tolerieren können.
Und die Begriffe eines Gegensatzpaares, die spannen immer auch einen Möglichkeitenraum auf. Und dann kann es gelingen, eben nicht nur diese antagonistischen Alternativen zu sehen. Wenn man das nicht möchte, dann sieht man sehr viel mehr, auch sehr viel mehr von dem, was sonst leicht übersehen wird, wenn man das gar nicht zulässt, dass es was anderes gibt. Und du hast vorhin das musivische Pflaster genannt. Da kann ich natürlich einzelne schwarze oder weiße Felder wahrnehmen. Je länger ich da drauf gucke, sehe ich immer mehr eine ganze Fläche an Möglichkeiten und nicht mehr ein kleines Feld oder ein kleines Stückchen, sondern diese Fläche, die aufgespannt wird durch diese Funktion, die das vorgibt, dieser Wechsel von Schwarz und Weiß. Mhm.
Ja, und auch, dass das eben zusammengehört, Licht und Schatten, dass das ja ursächlich im Leben eben auch so ist, dass wir uns in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich bewegen und da eben gute und auch weniger gute Zeiten haben. Und dass das eben Teil des Lebens zwingend ist.
Und wir erhalten in der Freimaurerei jeden Monat auch wieder einen Impuls zum Überwinden von dieser antagonistischen Sicht. Mhm. Und das ist, wenn wir Winkelmaß und Zirkel vereinen, denn die verkörpern sozusagen die Teilstücke einer Einheit. Und wenn sie zusammengefügt werden, dann bedeutet das die Herstellung der Einheit aus zum Beispiel oben und unten oder Himmel und Erde, männlichen und weiblichen Prinzips oder von Geist und Materie. Mhm. Und diese Aufforderung, die sollten wir doch alle immer wieder sehr deutlich sehen, hören und dann versuchen auch umzusetzen.
Ja, sehr schönes Schlusswort für diese Runde. Ich hatte dazu passend einen Stein des Anstoßes. Und zwar hat uns die Frage erreicht, warum sind Sie in einer Frauenloge? Warum gibt es nicht gemeinsame, gemischte Logen? Und da müssen wir natürlich sagen, die gibt es. Aber tatsächlich haben wir uns entschieden für eine Frauenloge. Für mich kann ich nur sagen, hat das eben sehr viel mit diesem emanzipatorischen Aspekt zu tun, von dem wir vorhin gesprochen haben. Wie ist das denn bei dir?
Ich finde es erstmal großartig, dass die Menschen die Wahl haben, zu welcher Loge sie gehen möchten. Mhm. Ich habe mich auch bewusst für eine Frauenloge entschieden. Also es war jetzt keine Frage der räumlichen Distanz. Es wäre durchaus möglich gewesen, eine gemischte Loge aufzusuchen. Aber ich habe da einen ähnlichen Aspekt im Kopf, den du auch hast. Für mich ist das wichtig, ein Umfeld zu haben, in dem ausschließlich Frauen sind und wo wir uns in einem für uns geschützten Raum austauschen. Und ich möchte den nicht missen.
Und das bedeutet ja keineswegs, dass wir nicht auch einen Austausch mit Freimaurerbrüdern haben. Mhm. Wir arbeiten halt nur nicht gemeinsam mit diesen Brüdern.
Genau. Dann danke ich dir für das heutige Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass du das eingebracht hast. Das ist immer interessant und immer wieder neu bedenkbar, finde ich. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und hoffentlich auf bald.
Bewertet uns gerne in eurem Podcast-Format und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.